Ja, vielleicht stelle ich mich erst mal vor. Ich bin systemische Familientherapeutin in München. Und bei mir draußen auf dem Land habe ich eine Praxis. Bin 65 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter, kann auf zwei Ehen zurückblicken und lebe jetzt noch zusammen mit meinem Hund. Ja, und meinen vielen Klienten, die zu mir kommen in die Praxis. Ich habe schon als Kind ganz gern gezeichnet. Also wenn ich mich zurückerinnere, sehe ich mich in der Küche sitzend und immer zeichnen. Wollte natürlich auch gerne Kunsterzieherin werden, aber weil sie mich nicht genommen haben auf der Kunstakademie, bin ich dann Volksschullehrerin geworden. Das war auch schön. 12 Jahre habe ich das gemacht. Und manchmal habe ich mir gedacht, oh, manche Kinder bräuchten so eigentlich ganz was anderes als dieses Wissen, was ich ihnen da reinpferchen muss in ihren Kopf, weil es der Lehrplan vorschreibt. Da haben sie mir manchmal schon leid getan, aber ich konnte nicht viel tun in der Schule. Ne? Als ich dann meine Kinderpause hatte, habe ich eine Ausbildung nach der anderen gemacht. Psychotherapie hat mich wahnsinnig interessiert. Und habe dann den kleinen Heilpraktiker gemacht, angefangen als psychologische Beraterin, eine Praxis eröffnet und mich ganz mutig entlassen lassen vom Staatsdienst. Habe ich nie bereut, weil das, was ich jetzt mache, dafür schlägt mein Herz. Und ich bin dann aufgenommen worden in das Trainerteam, bilde jetzt auch Therapeuten aus und habe 2004 Richard Schwarz kennengelernt mit seiner EFS-Methode, diese Arbeit mit den inneren Anteilen, ganz spezieller systemischer Ansatz. Der hat mich so begeistert, da habe ich sofort gewusst, das ist meins. Und das will ich in Deutschland bekannt machen, so bekannt, wie es in den USA schon längst ist. Und darum habe ich da auch ein richtig Sendungsbewusstsein, habe ein Ausbildungsinstitut gegründet mit einer Kollegin zusammen in München. Und darum möchte ich Ihnen heute nicht nur meine Bücher vorstellen, die inzwischen habe ich ja in der Freizeit einfach nur so als Hobby viele Bücher gezeichnet, die Kindern wirklich helfen sollen, also therapeutische Kinderbücher, sondern in der zweiten Hälfte gerne einen kleinen Einblick geben in dieses IFS-Modell, in diesen therapeutischen Ansatz, der speziell für Kinder auch ganz toll ist. Also nicht nur als Therapeut oder Therapeutin kann man das anwenden, sondern dieses Grundmodell, wenn man das einmal irgendwie intus hat, dann hilft einem das im Umgang mit Kindern, was immer für einen Beruf man auch ausübt. Ja. Die meisten Menschen kommen zu mir in Therapie und haben Beziehungsprobleme. Probleme mit dem Partner oder mit sich selbst. Und bei uns auf dem Land ist es so, dass die Menschen halt erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, Hilfe aufsuchen. Also da ist dann oft schon ganz zappenduster und man kann nur noch Trennungsarbeit leisten. Man kann nur noch schauen, dass es kein Rosenkrieg wird und dass die Kinder möglichst unbeschadet aus dieser Trennung hervorgehen. Irgendwann, wenn sie sich dann entschieden haben, ja, wir trennen uns tatsächlich, meistens ist ja der eine schon längst irgendwo anders und der andere will es nur noch nicht wahrhaben, dann kommt die Frage auf, wie sagen wir das jetzt unseren Kindern? Und wenn es größere Kinder sind, dann ist es nicht so schwierig, die haben auch schon ganz bewusst mitgekriegt, dass die Eltern nicht mehr leicht miteinander haben. Ich kann mich noch erinnern, wie wir es unseren Kindern gesagt haben. Wir haben uns versammelt am Küchentisch und haben es ihnen erklärt, dass wir uns jetzt trennen. Mein Sohn hat nur zwei Worte gesagt. Zeit wird's, hat er gesagt. Ja, aber wenn die Kinder ganz klein sind, dann wie soll man ihnen das erklären? Wie sollen die das verstehen? Und da habe ich den Eltern dann immer die Geschichte zum Weitererzählen erzählt von den Krokobären. Ja, und dann ist mal eine Mutter gekommen und hat gesagt, mein 5-jähriger Sohn, der will diese Geschichte jeden Abend hören. Gibt es denn die nicht als Buch oder kann man die irgendwie kaufen? Und das war so die Geburtsstunde der Idee, jetzt mache ich da ein Buch über die Krokobären. Die Krokobären, das ist ein Buch, das Kindern erklären soll, warum die Eltern sich trennen. Für kleine Kinder bricht ihre ganze Welt zusammen. Die verstehen das überhaupt nicht, was da passiert. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man den auch schon kleinen Kindern erklärt, wieso das passiert. Ich habe dann rumgesucht, ob es so Bücher gibt. Es gibt hunderttausende Bücher, die von Kindern erzählen, die deren Eltern sich trennen und dass es dann hernach doch wieder irgendwie ganz gut werden kann. Aber ich habe kein einziges gefunden, das Kindern erklärt, wieso das überhaupt passiert. Und es ist wichtig, weil die Kinder sonst denken, sie sind schuld. Die Kinder nehmen die Schuld auf sich. Braucht nur ein Streit gewesen sein, die Eltern haben sich gestritten, weil das Kind irgendwas gemacht hat, was es nicht soll. Der eine ist strenger, der andere ist nicht so streng. Ein Streit entzündet sich. Und das Kind denkt danach, naja, wenn ich immer ganz brav gewesen wäre, dann wären sie vielleicht noch zusammen. Die Hauptperson in der Geschichte ist Baba der Bär. Ist ein ganz junger, hübscher Bär. Und er sieht auch, er guckt auch schon nach den weiblichen Wesen auf dieser Erde. Und er liebt aber das Besondere. Am Fluss begegnet er Coco. Und als sie ihren Augenaufschlag macht, ist er hin und weg. Weil sie ist halt wirklich was Besonderes, nicht so, hat nicht so ein struppeliges Fell. Und die zwei verbünden sich, treffen sich auch, die Eltern sind natürlich streng dagegen, ist ja klar. Und die jungen Bärinnen sind auch ganz eifersüchtig und die jungen Krokodilmännchen, die fletschen schon ihre Zähne, weil sie auch an Coco interessiert wären. Aber Baba sagt, mit dir bin ich doppelt so schlau und Coco sagt, mit dir bin ich doppelt so stark. Also, sie lieben sich wirklich. Wegen dieser Seite habe ich von einem Pastor eine ganz schlechte Rezension gekriegt. Und es kommt, wie es kommen muss. Coco ist schwanger. Baba legt sich mächtig ins Zeug und baut eine wunderbare Höhle mit allem, was man braucht zum Leben zu zweit und in der Familie. Und Coco, naja, sie sagt nichts, sie will ihn ja nicht kränken, gell? Aber ihr ist es da schon ein wenig zu dunkel und ein wenig zu stickig und das Wasser fehlt ja schon sehr. Es dauert eine Weile und dann ist es soweit, sie sagt, Baba, jetzt ist es soweit, sie besteht auf einer Wassergeburt. Und er zieht sie zum Fluss und ist sehr verwundert, was da hinten rauskommt, ne? Dass da Eier rauskommen. Das muss sie ihm dann erst erklären, sie will die in die Sonne legen, aber er sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, viel zu gefährlich, die müssen ausgebrütet werden. Er glaubt schon fast nicht mehr dran, dass da noch irgendwas rauskommt. Aber eines schönen Tages ist es soweit. Das erste Ei platzt und die kleine Koba kommt zum Vorschein. Und sie ist natürlich eine Mischung. Sie hat ein bisschen was von der Mama und ein bisschen was vom Papa. Und als das zweite Ei platzt, ist es genau umgekehrt. Sie sind total glücklich und freuen sich. Glückliche Familie und fallen erst einmal in ein Schläfchen, aber als sie dann alle aufwachen, haben die natürlich Hunger. Gell? Und die Coco sagt, naja, da gehen wir jetzt an den Fluss, ein paar Krebse fangen, dann ist das gleich erledigt. Und das ist schon okay, für den Kleinen ist das okay, weil der hat einen Krokodilmagen, aber für die kleine Koba, die mag keine Krebse. Dann besuchen sie die Oma und die hat Gott sei Dank im Keller, findet die noch eine Flasche. Da ist die Oma, genau. Gut, den Kindern geht's wunderbar. Die finden sich im Wald gut zurecht und auch am Fluss gut zurecht. Aber der Coco geht's immer schlechter. Die trocknet richtig aus da in der Höhle im Wald. Die wird richtig depressiv. Die ist todunglücklich. Ihre Freundinnen sieht sie nicht mehr. Und irgendwann klagt sie doch Baba ihr Leid. Und weil er ein Guter ist, sagt er, okay, wenn das für dich so schlimm ist, dann ziehen wir halt ans Wasser. Coco blüht auf, aber Baba, dem ist es da alles nicht so ganz geheuer. Er kriegt eine Erkältung nach der anderen, die Haare gehen ihm aus und schließlich wird auch er depressiv. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie haben jetzt alles probiert, aber zu guter Letzt fällt ihnen nur noch ein, wir müssen die Eule fragen. Das ist die Naturtherapeutin. Und die Eule sagt, ja, was sagen denn die Kinder dazu? Wie geht es denn den Kindern? Was machen wir mit den Kindern? Ja, die sagen, den Kindern geht es überall gut. Dann wäre es doch das Beste, ihr würdet euch trennen. Und die Kinder können mal da und mal dort sein. Ja, sie sehen es ein, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Und als sie es den Kindern sagen, sind die natürlich total traurig erstmal. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber sie merken dann, da packt der Baba gerade seine 7 Sachen und zieht wieder in den Wald und ist total froh, dass es da so schön dunkel ist und geschützt. Und jetzt geht er auch wieder zum Tanzen. Und da trifft der Bärbel. Sie hat sich richtig schick gemacht. Gell? Und es kommt, wie es kommen muss. Die zwei verbinden sich und der Baba merkt, naja, hat schon auch was für sich, wenn man jemanden nimmt, der einem ein bisschen ähnlich ist. Die Bärbel, die kann außerdem auch noch gut kochen und backen. Ist schon die Bärbel, die hat sich nur vorhin so schick gemacht gehabt. Und die Coco, die findet auch wieder neue Verehrer. Ein richtiger Gentleman wirbt um sie. Und also ein ganzer heißer Feger, der mit den Kindern auch surfen geht. Aber die Coco sagt, nein, ich will mich erstmal ein bisschen selbst verwirklichen und gründet ein Wellnesshotel für gestresste Mütter. Und den Kindern, denen geht's überall gut. Wenn sie bei der Mama sind, dann haben sie Sehnsucht nach Papa, aber das macht ja nichts, dann gehen sie halt in den Wald zum Papa. Und wenn sie wieder Sehnsucht haben nach der Mama, dann besuchen sie die wieder. Und für alle ist es die beste Lösung. Da sind sie nochmal. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Mir war ganz wichtig bei diesem Buch, dass keiner der beiden Eltern irgendeine Schuld kriegt. Denn die Beziehung gestalten ja immer zwei. Und auch wenn es nach außen so aussieht, wie wenn es da einen Täter und ein Opfer gibt, so eindeutig ist es oft nicht. Die Beziehung gestalten beide. Und drum war es wichtig, dass das Thema Schuld hier ganz rausbleibt. Die beiden leben einfach, die kommen aus zwei Welten, aus zu verschiedenen Welten. Die haben zu verschiedene Bedürfnisse. So kann man es den Kindern erklären. So verstehen das auch die kleinen Kinder. Und übertragen auf den Menschen würde ich sagen, wenn zwei so unterschiedlich sind, oder oft sind sie gar nicht so unterschiedlich, aber wenn sie gegenseitig ihre alten Schmerzpunkte pausenlos antriggern, die sie schon aus der Herkunftsfamilie mitbringen, also so alte Wunden, wo dann der Partner immer wieder mit dem Gleichen, mit was Ähnlichem reinsticht und keine Zeit mehr bleibt, um diese Wunden zu lecken, also wenn man praktisch nur noch in der Panikzone ist, dann ist es Beste, sich zu trennen. Es kann aber auch sein, weil man tendiert ja dazu, dass man sich aus Wiederholungszwang heraus wieder genau so einen Partner sucht, wie man es schon daheim gehabt hat. Um es jetzt endlich zu schaffen, um endlich die Liebe zu kriegen, die man verdient hat. Und wenn man sich da was Einfacheres suchen würde, dann gilt es nicht. Aber manche Menschen suchen sich wirklich ganz bewusst genau das Gegenteil. Und entweder entpuppt er sich dann doch als wieder ein ähnliches Exemplar, ganz überraschenderweise. Oder es ist wirklich ganz anders. Die Schmerzpunkte werden überhaupt nicht angetriggert. Sie befinden sich die ganze Zeit in der Komfortzone. Und dann wird es langweilig. Und wenn man gar nicht mehr wachsen kann mit einem Partner, kann das auch ein Grund sein, sich zu trennen. Also wenn es nur so eine geschwisterliche Beziehung ist. Wenn man sich trennt mit Kindern, dann gibt es vier Dinge, die ganz besonders wichtig sind, dass die Kinder keinen großen Schaden nehmen. Also sehr wichtig ist, dass die Eltern nicht schlecht übereinander sprechen. Denn das Kind besteht ja aus zwei Hälften. Die eine Hälfte ist von der Mama, die andere Hälfte ist vom Papa. Und wenn jetzt die Mama schlecht über den Vater spricht, dann fühlt auch unbewusst das Kind sich abgewertet. Es ist ja zur Hälfte, besteht es ja aus den Genen vom Papa. Und wenn es dann trotzdem den Papa liebt, fühlt es sich wie ein Verräter. Also das Kind muss beide Eltern lieben dürfen, auch wenn die sich getrennt haben. Dann, was manche auch machen, was ganz fies ist, die Kinder benutzen, um dem Partner, den man noch nicht verziehen hat, eins reinzuwirken. Also wirklich die Kinder dazu zu benutzen, das ist natürlich ganz besonders fies. Für die Kinder ist es viel leichter, wenn die Eltern sich trennen, wenn sie ihr gewohntes Umfeld behalten dürfen, also Schule, Freunde, wenn sich da nichts ändert. Manchmal ist es für Kinder sogar viel schlimmer, ihr Umfeld verlassen zu müssen, also wenn die Eltern dauernd umziehen, als dass die Eltern sich trennen, je nachdem, wie das Verhältnis danach sich halt gestaltet. Und der vierte wichtige Punkt ist, dass es so eine ganz zuverlässige, konstante Regelung gibt, wie die Besuchszeiten sind oder wer wo ist. Dass das einfach eine Struktur hat, wo sich die Kinder drauf verlassen können. Ja, in meinem Buch gibt es hinten dann auch noch Spiele, die sind so eingelegt. Da sind Bilder aus dem Buch drauf mit den Gesichtern, wo man sieht, welche Gefühle die gerade haben. Und wenn die Kinder über die Gefühle dieser Tiere sprechen, dann sprechen sie eigentlich über ihre eigenen Gefühle. Und es ist schön, weil sie sich mit Tieren gut identifizieren können und weil es doch so ein gewisser Abstand ist, den man vielleicht braucht. Ja, diese Krokobären, die sind 2008 rausgekommen und erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Also werden jedes Jahr neu aufgelegt. Anscheinend war das wirklich was, was gefehlt hat auf dem Markt. Und das freut mich natürlich. Gut. Danach habe mein Verleger gesagt, so, jetzt müssen wir gleich ein Buch nachschieben. Da habe ich dieses Buch gemacht, Lena ist krank. Aber das war ein richtiger Rohrkrepierer, wie man sagt. Man weiß dann oft nicht, woran es liegt, dass dieses Buch dann so gar nicht in die Gänge kommt, obwohl es eigentlich auch ganz nett ist. Vielleicht hätte man es nennen müssen, Lena wird gesund. Das macht oft was aus, gell? So ein Titel. Unbewusst, wer weiß. Dann habe ich mich erstmal um meinen Beruf gekümmert, Zeichenpause, bis nach 10 Jahren mein Verleger angerufen hat und gesagt, Eva, deine Talente liegen brach, du musst mal wieder was machen. Und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass ich mal diese wunderbare Therapiemethode, die ich da kennengelernt habe, in ein Buch einbringe. Diese Methode, dass man praktisch den Menschen nicht als so gesamtes homogenes Ganzes sieht, sondern dass er besteht aus verschiedenen Teilen, die sich unterschiedlich entwickelt haben, aufgrund der Notwendigkeit seiner Situation in der Herkunftsfamilie. Das können sich gerade Kinder ganz gut vorstellen. Also wenn man da von Teilen spricht, das ist für die ganz normal. Ich habe ein kleines Mädchen gehabt, die war 8. Die hat mir die Mama war schon bei mir in Therapie und dann hat sie mir ihre Tochter geschickt. Da wusste ich noch gar nichts von dieser Teilearbeit, die kannte ich noch gar nicht. Da hat mir die schon von Teilen erzählt. Die hat erzählt, die ist zu mir gekommen, weil die Mama hat gesagt, sie will nicht in ihrem Bett schlafen, sie will immer nur bei ihr im Bett schlafen. Und da muss jetzt was passieren. Und unter anderem habe ich dieses Mädchen dann gefragt, ob sie denn glaubt, dass die Mama einen Schutzengel hat. Weil es stellte sich raus, dass sie deshalb nicht in ihr Bett will, weil sie auf die Mama aufpassen will. Weil die schon einen Zusammenbruch mal hatte und da wollte sie in der Nähe sein, wenn das nochmal wieder passiert. Und ich habe sie gefragt, ob sie denn einen Schutzengel hat. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe sogar mehrere. Dann habe ich gesagt, zeichne doch die mal, deine Schutzengel. Und dann hat sie mir beim nächsten Mal diese 5 Bilder gebracht. Das waren sind ihre Schutzengel und es hat sich herausgestellt, es sind ihre Teile. Das ist ein ganz kreativer Teil, der erste. Dann einer, der ganz sorgfältig und gewissenhaft darauf achtet, dass sie ihre Hausaufgabe gescheit macht. Einer, der darauf achtet, dass sie immer pünktlich ist. Einer, der aufpasst, dass der Mama nichts passiert. Und einer, der überhaupt aufpasst, dass nichts passiert. Ja. Also die Kinder, für die ist es ganz normal, in solchen Modellen zu denken. Zum Beispiel hat mir ein Bub, der bei mir war, der hat mir erzählt, dass er so traurig ist, dass sein Vater, die Eltern hatten sich getrennt, der besucht ihn ganz selten und macht fast nichts mit ihm. Und da war er ganz traurig. Dann habe ich gesagt, hast du das dem Papa denn schon mal erzählt? Dann hat er gesagt, nein. Weißt du, das ist bei mir in einer Kiste drin und auf der Kiste sitzt ein Drache. Da wusste ich noch gar nichts von Teilen. Natürlich ist es ein Teil von ihm, dieser Drache, der bewacht, dass er sowas nicht erzählt. Und dann haben wir eine Sitzung gemacht, da habe ich den Vater eingeladen. Es war dann sehr ergreifend, weil wir konnten den Drachen überreden, dass er uns in die Kiste gucken lässt und dass der Bub dann seinem Vater erzählen konnte, dass er eigentlich Sehnsucht hat nach ihm. Dann hatte ich auch noch ein ganz eindrucksvolles Erlebnis mit einer 17-jährigen Klientin. Ich hatte auch die Mama schon in Therapie und manchmal schicken mir dann die Eltern ihre Kinder. Und ich schicke die Kinder dann meistens wieder weg und mache mit den Eltern weiter, weil wenn es den Eltern gut geht, dann geht es den Kindern automatisch auch gut. Aber dieses Mädchen war richtig unglücklich und in Sorge, denn es hatte so einen Flash, dass manchmal ein inneres Bild kam, sie nimmt das Brotmesser und sticht es ihrer Mutter in den Bauch. Und es war ein ganz friedliches Mädchen und die Mutter war auch eine ganz liebevolle Mutter, sodass man sich das überhaupt nicht erklären konnte. Und wir haben das ein bisschen erörtert, wann diese Bilder kommen. Und sie hat gesagt, komischerweise, wenn die Mama besonders nett ist zu ihr, dann kommt dieses Bild. Und sie hat Angst, dass sie das dann mal wirklich tut. Dann hab ich gesagt, also gut, du hast einen Teil. Sie hat diesen Teil dann die Messerstecherin genannt, der da immer wieder auftaucht. Und den interviewen wir jetzt mal. Und das Interessante ist, wenn man mit einem Teil spricht, also wenn man nicht selber nachdenkt, was ist da los, sondern wenn man diesen Teil fragt, dann bekommt man Antworten aus dem Unbewussten, wo man sonst überhaupt nicht hinkommt mit Nachdenken. Und die 17-Jährige hat ihre Messerstecherin gefragt, was sie denn befürchtet, was passieren würde, wenn sie nicht dauernd käme. Und da hat die Messerstecherin geantwortet, dann würdest du nur noch tun, was die Mutter will. Dann würdest du für die Mutter leben und dein Leben gäbe es überhaupt gar nicht mehr. Also sie würde sich für die Mutter total aufopfern, weil sie so viel Mitleid mit dieser Mutter hatte. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann hilft die Messerstecherin dir ja, dass du auf dich selbst auch noch ein bisschen achtest. Das will sie dir sagen. Die bringt dich in deine Kraft. Und dann weiß ich nur, wie sie mir angeschaut hat und gesagt hat, ja, dann ist das ja was Gutes. Und von da weg war dieses Bild weg. Diese Bilder kamen nicht mehr. Wir haben dann erarbeitet, wie sie das machen kann, dass sie sich von ihrer Mama ein bisschen ablösen kann, dass sie da nicht immer sorgt dafür, dass es dir gut geht. Und wir konnten das auflösen. Die habe ich auch noch zeichnen lassen. Das war ihre Messerstecherin. Der Willi und sein Wüterich. Wie ihr euch schon denken könnt, ist der Wüterich ein Teil von ihm. Und zwar einer, der ihn immer total aggressiv macht. Also bei jeder kleinsten Kleinigkeit rastet der Willi aus. Er ist ein Hase. Und seine Eltern wissen schon gar nicht mehr, was sie noch tun sollen, wie sie das noch handeln sollen. Das da vorne ist der Willi. Er hat eine kleine Schwester. Und die nervt ihn natürlich wahnsinnig, weil er hat gerade einen wunderbaren hohen Turm aufgebaut, will ihn der Mama zeigen und noch bevor die guckt, hat die Lilly, seine Schwester, den schon umgeworfen. Das kann sie nämlich schon. Da wird er so wütend, dass er sie ins Ohr beißt. Und natürlich großes Geplärre, die Mama schimpft, was hast du wieder gemacht mit deiner kleinen Schwester, die versteht es doch noch nicht und so weiter, wie man es ja kennt. Ich kenne es gut, ich habe auch eine kleine Schwester. Die hat mir mal, da war sie so 3, ich habe sie beobachtet von meiner Babypuppe, die Augen so nach innen gedrückt. Und dann, wie ich sie zur Rede gestellt habe, hat sie gesagt, das war ich nicht, das war ein Fuchs. Also die hat auch schon in Teilen gedacht. Der Fuchs war ein Teil von ihr. Jedenfalls wird er natürlich arg geschimpft von der Mama. Ich habe hier nicht alle Bilder, gell? Also sind zwischendrin noch andere. Und in der Nacht träumt er von seinem aggressiven Teil, von seinem Wüterich. Der macht ihm natürlich selber auch Angst. Gell? Und er ist ganz wütend auf seine Schwester und auf sich, weil er sich da immer nicht beherrschen kann. In der Schule haut er dann einem Klassenkameraden wieder eine rein, weil der ihn gerempelt hat aus Versehen, aber so schnell kann man gar nicht gucken. Willi wehrt sich. Und da beraten die Eltern jetzt gerade, was sie noch tun sollen mit ihm, damit er sich bessert. Und da fällt seinem Papa ein, dass der Bruder von der Mama ja auch immer so jähzornig war, der Max. Und der hat das ja, der kriegt das ja jetzt eigentlich ganz gut hin. Den müsste man mal fragen, wie der das hingekriegt hat. Und da ist der Willi jetzt auch ganz interessiert und darum besucht er seinen Onkel Max am Wochenende, um ihn zu fragen, wie er seinen Wüterich gezähmt hat. Der Onkel Max, der sagt, ja, ich hatte früher auch einen, der hat den sogar mal gemalt und dann regt er den Willi an, auch seinen Wüterich zu malen und da zeigen sie sich gerade ihre Wüteriche. Und der Willi sagt, ja, deiner schaut ja noch furchtbarer aus wie meiner. Was hast du denn gemacht, um ihn zu bekämpfen? Dann sagt der Onkel Max, ich musste gar nicht mit ihm kämpfen, ich musste nur mit ihm reden. Und das macht der Willi dann auch. In der Nacht ruft er ihn und spricht mal mit seinem Wüterich. Und der erzählt ihm dann, dass er ja eigentlich was Gutes will. Er will ja einfach, dass er auch noch gesehen wird, dass er gerecht behandelt wird, dass er nicht vergessen wird, dass die Mama auch mal ihn auf den Arm nimmt und streichelt. Also er will eigentlich nur was Gutes für ihn. Also ganz überrascht. Und als dann die Eltern kommen zum Onkel Max und zum Picknick und seine kleine Schwester seine Zeichnung entdeckt hat und da rumkritzelt auf seiner Zeichnung, will sein Wüterich schon wieder losschlagen und er merkt es gerade noch und kann ihn zurückpfeifen. Die Mama steht schon hinten, ihr seht es, die denkt sich, oh, jetzt geht's gleich wieder los, das Geblärre. Aber dann merkt sie, heute ist was anders und erkennt endlich, dass es der Willi mit seiner kleinen Schwester auch nicht immer leicht hat, gell? Und tröstet ihn. Und von da weg ist das Eis gebrochen. Sein Wüterich verwandelt sich zu einem Wächterich. Also er passt schon noch auf, dass er gerecht behandelt wird, dass ihm kein Leid geschieht und dass er nicht übersehen wird, aber er schlägt nicht immer gleich zu. Und das ist natürlich für alle Beteiligten dann schon super. In der Schule, da rauft er immer noch, aber so aus Spaß und Spiel und nicht, um den anderen zu verletzen. Am Schluss des Buches gibt es dann noch ein paar Seiten, wo die Kinder auch ihre Wüteriche malen können. Ich habe schon unglaublich tolle gemalte Wüteriche gesehen. Von einem Dreijährigen bis zu einem 15-Jährigen. Die schauen natürlich unterschiedlich aus. Schade, dass ich die jetzt nicht dabei habe. Der vom 15-Jährigen, das war mehr so ein Dartweider, oder wie heißt das? So, ja, Dartweider. Genau. Und das hilft wirklich. Also ich habe unglaublich viele Feedbacks schon gekriegt, dass es wirklich hilft. Es hilft auch den Eltern, wenn man ihnen sagt, nicht dein Kind ist aggressiv, sondern dein Kind hat einen aggressiven Teil. Also das Kind wird schnell wütend. Das hilft auch dem Kind, wenn man zu ihm nicht sagt, du bist aggressiv, sondern du hast einen Teil, der wird schnell wütend. Oder wenn man nicht sagt, du bist faul, sondern du bist manchmal schnell erschöpft. oder dass man nicht sagt, du bist so ein Schisser, sondern dass man sagt, du hast einen Teil, der ist sehr vorsichtig. Das macht einen enormen Unterschied und ist total entlastend für Kinder und Eltern. Die Eltern können ihr Kind wieder mit ganz anderen Augen sehen. Die sehen nur noch nicht nur den Aggressiven, sondern die sehen wieder ihr Kind mit dieser Not. Man kann davon ausgehen, dass Kinder, die irgendein auffälliges Verhalten haben, in irgendeiner Weise überfordert sind oder einfach in Not. Und man muss herausfinden, womit sie überfordert sind, was diese Not ausmacht. Und dann schauen, wie man das beheben kann. Da ist das IFS-Modell wahnsinnig gut geeignet. Danach brauchte ich eine ganz große Herausforderung anscheinend. Ich hatte nämlich noch ein Thema im Kopf, was mir selber persönlich sehr am Herzen liegt. Das Thema Ausgrenzung und Mobbing. Ich kannte es aus eigener Lebenserfahrung. Meiner Tochter ist es dann auch wieder widerfahren. Und darum war es mir ein großes Anliegen, mal zu diesem Thema etwas noch zu machen. Und ich kam auf die irrwitzige Idee, es in Form eines Comics zu machen. Ohne zu ahnen, wie viel Arbeit das ist. Ich verneige seitdem vor allen großen Comiczeichnern der Welt mein Haupt, weil das so eine irre Arbeit ist, alles in Bildern zu erzählen. Und das möchte ich euch jetzt zum Abschluss meiner Bücherreihe auch noch vorstellen. Das ist das Weiße Mäuslein. Es ist entstanden, angeregt durch das Märchen Das hässliche Entlein. Das kennen Sie wahrscheinlich, gell? Vom Hans Christian Andersen. Ganz großer Geschichtenerzähler. Und wie ich weiß, war der auch ein Ausgestoßener, ein Verspotteter, ein Außenseiter. Und darum konnte er diese wunderbare Geschichte auch so erzählen. Und ich habe sie ein bisschen umgemünzt. Bei mir ist das Ausgestoßene eine weiße Maus. Sie wird hineingeboren in eine graue Mäusesuppe. Das sind ihre Eltern. Und es geht schon los, sie merkt, jetzt geht's los, der Papa Maus holt die Hebamme und bis die Hebamme kommt, sind die sieben schon da. Die schauen jetzt alle noch ganz gleich aus, nur einem Mäuslein wollen einfach keine Haare wachsen und plötzlich entdeckt der Papa ein weißes Haar. Und es wird immer schlimmer, die ganze Maus kriegt weiße Haare. Und sie hören die Eltern schon streiten. Der Vater sagt, es kommt von deiner Familie, dein Onkel hat auch weiße Flecken. Und nur ein einziger Bruder, ein grauer Bruder Emil, der hält zu dem kleinen weißen Mäuslein. Da gibt es ein großes Fest. Aber Emma, die kleine weiße Maus, darf nicht mit dabei sein, damit die Leute nicht anfangen zu reden, was ist denn hier los? Nur der Emil hält wieder zu ihr und bringt ihr auch ein Stückchen Kuchen. Und es wird immer schlimmer, die Geschwister sind fies zu ihr. Die Mama sagt, du musst dich halt wehren. Sagt sie, nee, kann ich aber nicht, kann mich nicht wehren. Wie soll das gehen? Und in der Schule hätte sie schon beinahe eine Freundin, aber deren Eltern erlauben nicht, dass sie neben einer weißen Maus sitzt. Und dann passiert auch noch was ganz Schreckliches, die sagen ihr, du kannst mitspielen, aber dabei binden sie sich nur bei ihrem Indianerspiel da an den Baum. Und die Mutter ist dann total sauer, dass das Kleid zerrissen ist. Und als auch die Mama nicht mehr zu ihr hält, hält sie es nicht mehr aus und haut ab. Ja, und dann begegnet sie so ähnlich wie das hässliche Entlein erstmal so Land streichern, dann einem Hippie-Mäuschen und einem Punker, einer Punkermaus. Und dann kommt noch eine richtige, erst noch ein Fest und dann kommt aber die Katze. Und da zerstreut die Katze wieder alle in alle Winde, ist sie wieder allein. Und da bilden sich halt so die ganzen Glaubenssätze. Keiner mag mich, ich bin klein und hässlich, wo soll ich nur hin, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Kommt sie zu diesem Vogel, der nützt sie nur aus. Und dann, sie wagt kaum ihren Augen zu trauen, trifft sie auf eine weiße Mäusesippe. Und die sind auch alle ganz nett zu ihr, die darf da einziehen. Und sie denkt schon, jetzt hat sie ihre Wahlfamilie gefunden. Da kommt ihr Bruder Emil, der hat sie gesucht. Und jetzt geht's umgekehrt los. Die weißen Mäuse, die grenzen die graue Maus aus. Die wollen die graue Maus nicht bei sich haben. Da sagt die Emma, nee, da will ich auch nicht bleiben, wenn die so gemein zu dir sind. Dann ziehen sie beide los und finden tatsächlich eine Mäusegruppe, wo alle verschieden sind. Und die nehmen sie auf, helfen sie zusammen, dass sie ein Haus bauen. Und da ist es dann beim Hans Christian Andersen ja aus, aber bei meinem Mäuschen ist es noch nicht aus. Der Felix, den sie da wieder trifft, der ist in sie verliebt und sagt ihr, du bist so schön, aber das kann sie nicht glauben. Das kann sie einfach nicht glauben, weil sie hat ja diesen Glaubenssatz, ich bin hässlich. Da hilft wieder nur eins. Ihre Freundin geht mit ihr zur Virginia. Und da sagt sie, ja, ich kann es halt nicht glauben. In mir drin ist etwas, was es nicht glauben kann, dass er das ernst meint. Und dann sagt Virginia, versuch doch mal, diese kleine Emma in dir drin zu trösten und ihr zu sagen, dass das alles nicht stimmt, was sie da früher gelernt hat. Ja, und dann gibt's noch zum Schluss eine Versöhnung mit den Eltern, die kommen zum großen Fest. Das ist dann der Abschluss. Das war das kleine Mäuslein. Und damit bin ich eigentlich mit meiner Büchervorstellung zu Ende. Wie sich Teile entwickeln, die dann so extrem werden, wie zum Beispiel ein aggressiver Teil, gell? Oder ein besonders ängstlicher Teil oder ein überdimensionierter Leistungsteil oder ein Aufschieberteil, was immer. Dazu würde ich Sie aber erstmal einladen, bei sich selber zu gucken, was Sie denn gerade für Teile präsent haben. Vielleicht wollen Sie mal sich aufrecht setzen mit Fußsohlen am Boden und mal kurz die Augen schließen und ein bisschen in sich hineinspüren. Erstmal sich bewusst machen, ich bin mit meinem ganzen Körper da. Ein paar tiefe Atemzüge vielleicht. Und dann mal schauen, was kommen denn für Gedanken? Sie können davon ausgehen, dass diese Gedanken von Teilen kommen. Ein Teil möchte sie irgendwo hin entführen, was ihm wichtig scheint. Vielleicht gibt es da einen interessierten Teil, der ganz aufmerksam zuhört. Dann könnte es sein, dass es auch noch einen gibt, der ist schon ganz erschöpft, der sagt, oh, 4 Vorträge, ich kann nicht mehr, ich kann schon gar nicht mehr zuhören. Oh, bin ich froh, wenn ich heute auf die Nacht wieder im Bett liege. Oder vielleicht gibt es auch ein körperliches Symptom, das zu schaffen macht. Einfach mal alles, was da ist, aufspüren. Ganz liebevoll nachgucken, welche Teile sich melden. Gut, und dann noch ein paar tiefe Atemzüge und wieder in den Raum kommen. Es war jetzt nur ganz kurz, aber vielleicht ein kleiner Eindruck, um was es da geht. In der IFS-Therapie geht man davon aus, dass jeder Mensch einen unverwundbaren inneren Kern hat. Der Richard Schwarz nennt diesen Kern das Selbst. Ich weiß, dass man Gelb nicht gut sehen kann. Das ist Absicht. Weil dieser innere Kern etwas ganz anderes ist nochmal als ein Teil. Dieser innere Kern ist praktisch, das ist eher so was Spirituelles, eher was wie die Seele. Oder die Virginia Satir hat es Lebenskraft genannt. Diese Lebenskraft ist unverwundbar. Nur die Teile sind verwundbar. Und ich möchte das mit Ihnen an einem Beispiel jetzt mal durchgehen. Ein Baby kommt zur Welt. Und es kommt unglücklicherweise zur Welt in einer Zeit, es kommt zur Welt in einer Zeit, wo noch dieser schlimme Elternratgeber im Umlauf war, von der Johanna Harrer, vielleicht haben Sie von der schon gehört, die ja in der Nazizeit schon diese Bücher geschrieben hat. Und bis 1972 wurden die gedruckt. Und da stand drin, ein Baby darf man nur alle 4 Stunden füttern und wenn es schreit, darf man es nicht hochnehmen, denn sonst wird es verzogen. Genauso ist mein Schwager übrigens aufgewachsen. Der hat es am eigenen Leib erlebt. Seine Mutter hat ihn am Ende des Hauses in das Zimmer, damit sie ihn nicht schreien gehört hat. Was passiert in einem Baby, das da liegt, aufwacht und keiner ist da und es bekommt Hunger? Das Normale wäre ja, dass es am Rücken der Mutter ist, ganz dicht da, dass die Mutter es nur so kurz mal hervorholt und dann stillt. Oder wenn es mal muss, macht die Mama mal kurz so. Also es ist immer in Kontakt mit der Mutter. Und dieses Baby liegt aber jetzt allein da und es weiß, wenn keiner kommt, dann bin ich verloren. Es weiß ja nicht, dass die Mutter dann doch noch irgendwann kommt. Dieses Baby kommt in Todesangst. Und damit es das überhaupt überlebt, entwickelt es jetzt einen Teil. Ich nenne den mal einen Gefühlsabschneider. Denn wenn es nicht mehr weinen kann, wenn gar nichts mehr geht und es fast stirbt vor lauter Angst, dann passiert etwas in seinem Körper, das ihm das schlimme Gefühl einfach abschneidet. Es fühlt einfach nichts mehr. Es liegt nur noch lethargisch drin. Es macht die Erfahrung, solange ich schreie, kommt die Mutter nicht. Erst wenn ich aufhöre zu schreien, irgendwann dann kommt sie, wenn ich ganz leise bin. Ich habe nur eine Chance, wenn ich leise bin. Also könnte dieses Baby einen Teil entwickeln, der es veranlasst, dass es immer sehr zurückhaltend ist, möglichst schweigt. Wir machen einen Zeitsprung. Jetzt ist das Baby 4. Ist kein Baby mehr, ist ein kleines Mädchen. Und freut sich immer, wenn der Papa kommt. Der ist nämlich nicht so streng wie die Mama. der nimmt es auch mal auf den Arm und knuddelt mit ihm. Und versteht schon auch, was die Kleine braucht. Nur, er ist auch ein begeisterter Motorradfahrer und bei seiner letzten Motorradtour kommt er in der Kurve ins Schlingern und verunglückt tödlich. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es diesem Mädchen geht. Es hat nur noch die Mama. Es hat seinen Gefühlsabschneider, der ist dann natürlich schon richtig gut zu brauchen. Es sieht, wie die Mama die ganze Zeit weint. Ihm ist selber nach Weinen, aber sie hat ja den Teil, sich zurückhalten, möglichst leise sein. Und sie will auch die Mama nicht noch zusätzlich belasten, dadurch, dass sie ihr zeigt, dass sie auch unglücklich ist. Also sie will jetzt alles tun, um die Mama zu schützen, weil wenn die auch noch wegbricht, ja, dann ist sie ja wieder ganz allein. Also wird sie mit Argusaugen auf die Mama gucken. Immer schauen, wie geht's dir? Vielleicht alles Mögliche auch noch tun. Sie wird ganz fleißig werden. Soll eine Hand sein. Was könnte sich noch entwickeln bei diesem Mädchen? Sie nimmt sich die ganze Zeit zurück. Irgendwo muss das ja hin, ihre Gefühle. Irgendwas muss ja das sein. Irgendeinen Ausgleich braucht sie ja. Es könnte sein, dass sie zum Beispiel anfängt zu essen. Kuchenstück. Um sich irgendwie zu nähren. Gell? Dann könnte es sein, dass sie einen Teil entwickelt, der ganz gut in der Schule ist, um die Mama dadurch zu erfreuen oder mal eine Aufmerksamkeit zu kriegen von der Mama. Sie könnte einen Teil entwickeln, der total vorsichtig ist, der sich überhaupt nichts mehr traut, weil sonst könnte einem ja das Schlimme passieren wie dem Papa. Wir machen einen Zeitsprung. Sie ist jetzt 11. Und weil sie auch die ganze Zeit umgezogen ist mit ihrer alleinerziehenden Mutter, ist sie auch eine Außenseiterin geworden. Sobald sie sich angefreundet hat, musste sie schon wieder wegziehen. Da ist sie jetzt, geht sie jetzt zu den Punkern. Die nehmen sie auf. Und es fühlt sich eigentlich in dieser Schule ganz gut an, bis sie zu Hause merkt, dass da oft so leere Flaschen rumliegen, so leere Schnapsflaschen. Und sie merkt, dass ihre Mutter angefangen hat zu trinken. Die ist nie über den Tod vom Papa weggekommen, fängt an zu trinken. Und jetzt entwickelt sich wieder ein Teil bei diesem Mädchen. Ein zusätzlicher zu denen, die sie schon hat. Keiner darf es merken. Niemand darf merken, dass sie eine Mutter hat, die trinkt, sonst wäre sie ja schon gleich wieder ausgeschlossen. Und es könnte sein, dass sie, wenn sie ganz unglücklich ist, dass ihr Gefühlsabschneider wieder kommt und sie plötzlich nur noch taub sich fühlt, gar nichts mehr fühlt, nur noch dumpf ist alles, weil es so schwer ist. Wenn sie dann gar nichts mehr fühlt, dann möchte sie wieder was fühlen. Dann könnte es sein, dass sie anfängt, sich zu ritzen. Weil mit dem Schnitt spürt man wenigstens wieder was. Also so entwickeln sich extreme Teile, die helfen demjenigen praktisch aus einer Notsituation heraus. Und da gibt's die Sorte der Grünen und die Sorte der Pinken. Und Sie können mal gucken, ob Sie da einen Unterschied feststellen können. Zwischen den roten und den grünen, das sind zwei verschiedene Sorten von Teilen. Es ist so auch, dass die Grünen, die sorgen prophylaktisch im Vorfeld schon, dass mir sowas Schlimmes wie da nicht mehr passiert. Also ich bin schön leise, ich packe mit an, wo ich gebraucht werde, ich schaue, dass es allen gut geht. Also diese Teile, die sorgen dafür, dass ich integriert bin in der Gesellschaft, dass es mir gut geht, dass mich jeder da haben will und dass mir sowas Schlimmes wie damals nicht mehr passiert. Und wenn aber jetzt etwas kommt, nur mal angenommen, das Mädchen verliebt sich, endlich hat sie wieder jemand, der sie anguckt, der sie toll findet. Und 3 Monate später sagt ihr erster Freund, du, es tut mir leid, ich habe mich jetzt in ein anderes Mädchen verliebt. Jetzt gibt es einen Kurzschluss. Es gibt einen Kurzschluss zu dieser Kleinen da, die auch von heute auf morgen ihren Papa verloren hat. Und dieses Mädchen wird über diesen Laufpass, den er ihr gegeben hat, viel schlechter hinwegkommen als ein anderes Mädchen, weil sie fühlt sich jetzt so schlimm wie jemand, der den Papa mit 4 verloren hat. Sie rutscht praktisch in diesen Kinderteil gefühlsmäßig. Das heißt, wir haben nicht nur ein inneres Kind, sondern wir haben mehrere innere Kinder. Immer da, wo was Traumatisches passiert ist, da bleibt ein Teil von uns stecken, wie eingefroren und entwickelt sich nicht mehr weiter. Und wenn dann was von außen kommt, was so ähnlich ist, wenn sowas wieder passiert, gibt es einen Kurzschluss zu diesem Kinderteil und wir reagieren nicht mehr angemessen, nicht mehr der Situation angemessen, sondern so, wie wenn wir so alt wären. Vorstellen, ich kann mich erinnern an eine Szene, ich war Lehrerin, gehe mit meiner Schulklasse um die Ecke, kommt meine Rektorin daher und schimpft mich vor meiner Schulklasse zusammen, weil ich irgendein Formular nicht abgegeben habe. Mir blieb die Sprache weg. Gell? Und ich war so klein wie damals, als mein Papa mich so geschimpft hat und ich gemeint habe, jetzt schmeißt er mich raus. Da gibt es einen Kurzschluss und man fühlt sich plötzlich, wenn man so klein war damals, dass man noch gar nicht reden konnte, dann fallen einem keine Worte mehr ein. Auf die Nacht im Bett ist mir dann eingefallen, was ich hätte sagen können. Gell? Gut. Und drum, es gibt ja so Situationen, die einen da wieder dahin beamen. Und damit es nicht passiert, dass du schnurstracks kurzschlussartig in so ein scheiß Gefühl gebeamt wirst, dazu sind die roten Teile da. Beamen dich weg. Gefühlsabschneider, du spürst einfach nichts mehr. Essen, das betäubt. Alle Arten von Sucht. Ablenkung, Spielen, Sexsucht, Ritzen, alles Mögliche an Sucht. Aber auch psychosomatische Krankheiten zum Beispiel. Ich habe es vorgezogen, dann mit 11 meinen ersten Migräneanfall zu kriegen. Der lenkt einen auch von allem anderen total ab. Ja, so entstehen Teile und alle Teile wollen uns schützen, gell? Dass wir nicht diese schrecklichen Gefühle unserer verbannten Kinderteile spüren müssen. Das sind Schützerteile, mehr oder weniger Geliebte. Und wir haben alle gesunde solche Teile. Aber wenn sie eben von einem traumatischen Erlebnis so verstärkt werden, dass sie total extrem werden und uns im jetzigen Leben eher schaden als nützen, dann kommen die Menschen damit in Therapie und sagen, ich falle immer wieder in das gleiche Muster. Zum Beispiel hatte ich letzte Woche einen jungen Mann, der gesagt hat, meine Freundin hat sich jetzt von mir getrennt, weil ich, wenn sie geweint hat, konnte ich sie nicht trösten. Ich wurde plötzlich wie ein Stein. Und wir haben nachgeforscht, was das ist. Und wir kamen dahin, weil der Teil hat es uns erzählt, der ihn dann so versteinern ließ, dass er das schon erlebt hat bei seiner Mutter, wenn die geweint hat. Und er war 4, er konnte ihr nicht helfen. Er war so hilflos und in diese Hilflosigkeit rutscht er da immer, wenn dann jemand weint. Ja, wenn wir jetzt die Sache von der anderen Seite her aufzäumen. Also was mache ich als Therapeutin, wenn jemand zu mir kommt mit einem extremen Teil? Sagen wir mal, also da gibt es diese Geschichte von einer jungen Frau, 35 war die, die hat bei einer ganz großen Firma gearbeitet und hat einfach den nächsten Karrieresprung nicht geschafft. Sie hat gesagt, ich weiß, dass ich kann das 5-mal besser als der da immer hier schreit, aber ich traue mich einfach nicht, mich hinstellen und sagen, ich wäre die Richtige für diesen Job. Dann habe ich gesagt, okay, du hast also einen Teil, der bremst dich da. Ja, hat sie gesagt, der bremst mich die ganze Zeit. Dann geht es so, sie soll spüren, was sie da fühlt, wenn sie eigentlich sich melden will und sagen, guckt mal alle mich an, ich könnte das machen. Und sie hat gesagt, es ist wie wenn mich der nach hinten zieht, wie wenn der hinter mir steht und mich nach hinten zieht. Und dann habe ich gesagt, ja dann, jetzt dreh dich mal um, dreh dich mal zu deinem Bremser um und sprich mal mit ihm. Frag ihn mal, was passieren würde, wenn er dich nicht zurückhalten würde. Sie hatte nämlich schon selber so nachgedacht, warum, und ist nicht draufgekommen. Kaum dreht sie sich um, fragt ihren Bremser, na, sie hat keine Antwort in Worten gekriegt, aber sie hatte plötzlich eine Erinnerung. Und zwar die Erinnerung, wie sie mit 11 von der Schule nach Hause kommt, sieht, dass die ganze Küche verwüstet ist, die Mutter liegt also noch oben im Bett und sie muss jetzt hochgehen und gucken, ob die überhaupt noch lebt, die alkoholsüchtige Mutter. Und keiner darf es merken, weil sie hatten ein Geschäft, keiner hätte da mehr eingekauft, wenn das so eine asoziale Familie ist. Was bedeutet jetzt das, dass sie auf die Frage hin diese Erinnerung kam? Das bedeutet, dass es damit zusammenhängt. Also wir haben jetzt einen Blick ins Unbewusste gekriegt. Und ihr ist wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn sie sich da hinstellen würden und hier schreien und alle Blicke wären auf sie gerichtet, dann könnten die sehen, dass mit ihr, mit ihrer Familie irgendetwas nicht stimmt. Also muss sie ganz sich verstecken, damit es ja keiner sieht und merkt. Das hat da gewirkt. Was wir dann machen, und ihr war das plötzlich sonnenklar, dass das zusammenhängt, gell? Und ich hätte als Therapeutin da ja überhaupt nie drauf kommen können. Da kann nur sie drauf kommen, ich kann nur die richtigen Fragen stellen. Wenn wir so weit sind, dass wir wissen, aha, da ist der Ursprung. Da ist das Schlimme passiert, was dann diesen Schützerteil entwickelt hat, der dich da immer zurückhalten lässt. Dann gehen wir folgendermaßen vor, dann sage ich, möchtest du mal eine Zeitreise machen zu dieser 11-Jährigen? Und zwar so, dass du dir vorstellst, du gehst wirklich in dieses Zimmer, wo die gerade ist, und schaust, was die jetzt braucht. Das Schlimme ist nämlich, dass die keinen einzigen Mensch hatte, dem sie sich anvertrauen konnte. Dass die ganz alleine mit dem Problem fertig werden musste. Kinder können ganz viel aushalten, wenn sie auch nur einen Menschen haben, der sieht, wie beschissen es ihnen gerade geht. Aber wenn sie den nicht haben, wenn sie mit allem allein fertig werden müssen, das ist dann wirklich oft traumatisch. Und was wir jetzt machen in der Therapie, jetzt holen wir das nach. Nachbeälterung nennt man das. Sie, die Klientin, macht das, was sie sich damals gewünscht hätte, was sie damals von der Mutter oder vom Vater gebraucht hätte. Sie geht dahin und lässt sich von diesem Kind alles erzählen, wie furchtbar es ist, und geht mit ihrem ganzen Mitgefühl dahin. Schlüpft nicht in das Kind hinein, um das alles nochmal zu spüren, sondern geht nur zu dem Kind, damit das Kind endlich diesen Beistand kriegt, den es damals gebraucht hätte. Und das ist das Heilsame. Danach gibt es noch ein Ritual, da holt man das Kind dann noch aus diesem Zimmer raus, sagt ihm, du brauchst dann nie mehr wieder hin, alles ist schon vollbracht, gell? Alles erledigt, du kannst jetzt mitkommen, und auch an einem schönen Ort macht man dann noch ein richtiges Entlastungsritual. Und dann geht es darum, ein paar Wochen lang dieses Kind wirklich öfter zu besuchen, damit es merkt, ich bin nicht allein, damit sich da im Hirn neue Synapsen bilden können. Ja, so ist es im ganz Kurzen und ganz Groben läuft es so, und eigentlich passt es auf alle Probleme, alle Themen, alle Probleme kann man auf diese Weise angehen. Das Einzige, wo ich nicht diese IFS-Methode anwenden würde, ist, wenn das Trauma gerade passiert ist. Dann müssen sich nämlich erst Schützerteile bilden. Oder wenn jemand einfach vollkommen weggebeamt ist, also in einer psychotischen Periode gerade oder so. Aber ansonsten ist dieses Modell so dermaßen hilfreich, und weil es so achtsam vorgeht, also man geht nie über irgendeine Grenze, kommt man auch ganz schnell irgendwo hin, irgendwo in die Tiefe, da wo der Hase im Pfeffer ist, weil sich keine Widerstände aufbauen. Weil man alles, was sich in den Weg stellt, total wertschätzt und sagt, okay, ja, müssen wir hingucken. Ist wahrscheinlich ganz wertvoll. Wenn diese Teile merken, dass sie wertgeschätzt werden, weil sie praktisch sich gebildet haben, damit ein Problem irgendwie in den Griff gekriegt werden kann, damit man es irgendwie aushält, dann entspannen sich die Teile. Ja, und so hat der Wüterich, was meint er, ist der Wüterich, ist das eher ein grüner oder eher ein roter Teil? Schon eher ein roter. Gell? Wenn einem etwas passiert, wenn man ungerecht behandelt wird, dann gibt es ja erst einmal ein ganz unangenehmes Gefühl da, so in Richtung, ich bin nichts wert, gell? Mich übersehen sie wieder. Und damit man dieses unangenehme Gefühl, das eher von so einem Kinderteil kommt, nicht spüren muss, kommt die Wut und bringt mich wieder in meine Kraft und schleudert es dann über. Lenkt total ab von dem eigentlichen Schmerz, der dahinter, darunter liegt. Und wenn jemand sich um diesen Schmerz nicht kümmert, dann wird auch die Wut nicht kleiner. Also man muss rausfinden, welcher Schmerz da dahinter liegt. Dann kommt man weiter. Und wie ihr seht, haben wir nun nicht nur ein inneres Kind, sondern mehrere. Es handelt sich hier nicht um das Zwiebelmodell, wo man bloß abschälen muss, bis man endlich zum inneren Kind kommt. Nein, wir haben hier das Knoblauchmodell mit mehreren Zehen. Und die Klienten kommen halt mit einem Thema, das sich dann vielleicht auf eine Knoblauchzehe bezieht, und die gucken wir dann genauer an. Die anderen müssen wir gar nicht anschauen. Mit denen lebt sich's vielleicht trotzdem ganz kommod. So läuft es normalerweise. Also ich schicke den Klienten nur dann zu seinem Kinderteil, wenn der möglichst in einem Selbstzustand ist. Wenn der in einem Abwärterteil sich gerade befindet und sagt, na ja, du blöde Kleine, wenn du so dumm guckst, dann ist es klar, dass dich keiner mag. Wenn er in diesem Zustand ist, dann schicke ich ihn nicht zu der Kleinen, weil dann würde die Kleine nur wieder retraumatisiert. Also ich muss zuerst schauen, dass der in einem mitfühlenden, in ein mitfühlendes Modus kommt. Und die Eltern natürlich auch. Darum sage ich ja, ich behandle ungern Kinder. Das gibt dann so ein Ding, die Kinder sind irgendwie krank, die haben was, die sind nicht normal. Ich sage dann immer, ich brauche euch Eltern. Ihr müsst gucken, weil wenn die Eltern, wenn es da stimmt, dann ergibt sich das bei den Kindern auch ganz automatisch, dass die wieder fröhlich und glücklich werden. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann dürft ihr heim.
Applaus